In der heutigen Episode habe ich einen Gast, Dr. Hans-Günther Wees. Hans, um was geht's heute?
Ja, heute geht es um die Vor- und Nachteile der pharmakologischen Behandlung von Schlafstörungen versus den Vor- und Nachteilen von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Angeboten. Letzteres sehen wir als First-Line-Therapie und ersteres als Second-Line.
Genau, jetzt reinhören. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode beim Besser Schlafen Podcast. Heute habe ich einen Gast und worum es geht, dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, Hans. Bei mir ist Dr. Hans-Günther Wees und ich würde dich einmal bitten, dich selber vorzustellen.
Ja, hallo Eva. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast mit dir. Ich freue mich da sehr darüber. Also mein Name ist Hans-Günther Wees. Ich leite eine schlafmedizinische Abteilung hier in der schönen Südpfalz, im Pfalzklinikum in Klingenmünster. Wir haben dort insgesamt 13 stationäre Untersuchungsbetten, 10 ambulante Untersuchungsbetten und ich leite diese Abteilung. Wir haben da ein multiprofessionelles Team und so sind wir eigentlich in der Lage, das ganze Spektrum aller Schlafstörungen auch zu diagnostizieren und größtenteils auch zu therapieren. Und vor diesem Hintergrund sind wir eines der größten Schlafzentren in ganz Deutschland. Ich habe auch eine Fortbildungsakademie, wo so 200, 300, 400 Ärzte, andere Angehörige von Gesundheitsberufen so jährlich kommen, um Schlafmedizin zu lernen. Ich schreibe Fachbücher, Lehrbücher, aber auch populärwissenschaftliche Bücher. Ein recht bekanntes Buch heißt Schlaf wirkt Wunder und ist bei Drömer erschienen.
Wie du das so nonchalant hier einfach sagst. Und ich finde ja immer, dass Schlaf die größte Ressource ist, die wir alle haben. Jetzt ist es ja dein täglich Brot, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Deshalb ist es natürlich was, ja, worin du absoluter Experte bist. Und darum geht's auch heute. Wir zwei sprechen über unterschiedliche Therapieformen bei Schlafstörungen. Habe ich schon ganz oft im Podcast besprochen, aber ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen. Hans, da bin ich froh, dass du heute da bist. Ab wann ist denn, ich sage jetzt mal, schlechter Schlaf eine Schlafstörung und ab wann besteht Handlungsbedarf?
Ja, also erstmal vielleicht zur Definition. Wir unterscheiden ja klinisch-wissenschaftlich über 50 Formen von Schlafstörungen. Und die Ein- und Durchschlafstörungen, die man so umgangssprachlich jetzt als Schlafstörungen beschreibt, im Fachterminus auch Insomnie genannt, ist nur ein Teil davon. Aber wir sprechen ja heute über die Ein- und Durchschlafstörungen. Und da ist es so, dass man allgemein sagt, wenn jemand dreimal die Woche nachts schlecht schläft oder nachts so schlecht schläft, dass er sich auch am Tage beeinträchtigt fühlt, so in seinem psychosozialen Leistungsvermögen, also Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, die Stimmung leiden, mehr Müdigkeit, mehr Schläfrigkeit hat. Und das eben dreimal pro Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen auftritt, dann entsteht ein Behandlungsbedarf. Es ist sicherlich in dieser Minimalanforderung dann eher eine leichte Schlafstörung, weil es ja noch 4-mal in der Woche gut geht. Aber da sollte man schon den Anfängen wehren, weil die Insomnien, also die Ein- und Durchschlafstörungen, die haben eine hohe Chronifizierungsneigung. Es ist so, dass 70% länger als ein Jahr leiden, knapp 50% länger als 3 Jahre und 25% ungefähr so, ja, länger als 10 Jahre. Und das ist eigentlich erstaunlich, ne, weil Schlafstörungen sind nicht schwer zu behandeln. Auch chronische Schlafstörungen sind eigentlich nicht schwer zu behandeln. Aber es drückt so ein Stück weit aus, dass da in unserem Gesundheitssystem wahrscheinlich nicht so alles rund läuft mit den Behandlungsangeboten, mit den Therapieangeboten. Und oft fehlt es dann auch an den kausalen Therapien.
Welche Therapieformen gibt es denn bei den Schlafstörungen, die wir zwei heute besprechen?
Naja, es gibt grob, sag ich mal, gibt es zwei Richtungen. Es gibt die pharmakologische Behandlung, sei das jetzt mit rezeptpflichtig oder nicht rezeptpflichtig. Und es gibt auf der anderen Seite dann eher die verhaltensmedizinisch, die verhaltenstherapeutischen Angebote. Und heute sehen wir es eigentlich so, dass diese pharmakologischen Angebote, also Behandlung mit Schlafmitteln, das ist immer Second-Line-Therapie. Weil das ist ja auch keine kausale Therapie. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes am Symptom herumgedoktert und eben nicht die Ursache behandelt. Man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Schlafstörungen, auch wenn die mal eine körperliche Ursache hatten, aber Schlafstörungen sind sehr häufig dadurch gekennzeichnet, dass die Betreffenden nachts nicht in die schlafförderliche Ruhe und Entspannung kommen. Da kreist noch das Gedankenkarussell. Da gibt es ein hohes Anspannungsniveau auf einer emotionalen Ebene oder auf einer körperlichen Ebene. Und dieses erhöhte Anspannungsniveau, jetzt im Falle der Pharmakotherapie, wird mit den Schlafmitteln behandelt. Und dann muss man schon wissen, dass die meisten Schlafmittel so eine Art Tranquilizer-Wirkung haben. Also die sind anspannungslösend, egal ob es die primären oder sekundären Schlafmittel sind. Sie wirken wie ein Tranquilizer, wie ein Beruhigungsmittel. Und das ist natürlich symptomatisch, ne? Solange ich das Medikament einnehme, werde ich ruhiger, gelassener, entspannter. Die haben auch ein bisschen eine sedierende Komponente, aber das wird es gar nicht unbedingt brauchen. Aber damit bin ich dann mit dieser Tablette sozusagen beruhigt und der Schlaf kann kommen. Und es ist viel besser, wenn ich meine eigene Schlaftablette werde. Das heißt, wenn ich mit verhaltenstherapeutischen, verhaltensmedizinischen Techniken lerne, selber die Wirkung des Tranquilizers herbeizuführen, die Wirkung des Beruhigungsmittels. Das heißt, wenn ich selber lerne, abzuschalten, zu entspannen, mich zu entpflichten und das auf einer gedanklichen, einer gefühlsmäßigen und auf einer körperlichen Ebene, dann ist es eine kausale Therapie. Und deswegen sehen wir auch diese verhaltenstherapeutischen Ansätze heute. Wir, das sind eigentlich alle nationalen wie internationalen Fachverbände, als die First-Line-Therapie an, die Therapie der ersten Wahl. Und erst wenn die nicht zugänglich ist oder nicht wirksam war, dann denkt man an eine Behandlung mit Schlafmitteln. Das heißt, man denkt dann an eine symptomatische Therapie. Und wenn ich jetzt vorhin über die hohe Chronifizierungsneigung gesprochen habe, erklärt das jetzt auch, warum. Wir haben in unserer Gesellschaft eine eindeutige Dominanz, immer noch in unserem Gesundheitssystem, dass wir mit Medikamenten behandeln. Und das heißt, wir behandeln nicht kausal und dann ist es kein Wunder, dass sie chronifizieren, weil wir ja nicht heilen. Wenn man Antibiotikum einnehmen, und es war das Richtige, dann ist es so, wenn wir das 7, 9, 11 Tage, je nachdem, eingenommen haben, dann ist der Erreger abgetötet, dann sind wir wieder gesund. Aber es ist nicht so, wenn wir ein Schlafmittel eingenommen haben, 7, 9 oder 11 Tage, dass wir dann wieder schlafgesund sind. Das ist eben der große Unterschied. Und von dem her, wie gesagt, sollten wir viel, viel mehr kausale Behandlungsansätze vorhalten in unserem Gesundheitssystem. Und dann sind die auch nicht schwer zu behandeln, die allermeisten Schlafstörungen. Natürlich gibt es immer die Fälle, wo man dann auch hilflos irgendwann daneben steht und verzweifelt und sagt, Mensch, ich kann dem Patienten überhaupt nicht helfen. Aber das sind nicht viele Fälle.
Chronifizierung heißt in dem Fall, dass die Schlafstörungen chronisch werden, für alle, die den Ausdruck nicht kennen, richtig?
Ja, also es sagt eigentlich, besagt, dass diese Schlafstörung schon lange auftritt, ne? Und nach der heutigen Definition der diagnostischen Manuale ist es ab nach 3 Monaten der Fall. Dann beschreibt man sie als chronisch. Das heißt aber nicht, dass die dann schwerer zu behandeln sind. Wir haben hier viele Patienten. Wenn ich gerade an unsere Schlaftherapiegruppen denke, da hatten wir letzte Woche wieder eine, die gehen über 2 Tage und dann nehmen die Menschen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz teil. Das geht digital, die müssen gar nicht mehr zu uns reisen. Früher musste man das, da war das ein Stück weit mühselig, aber wir haben ja durch Corona gelernt, wir machen das jetzt digital über Zoom und andere Videokonferenzsysteme. Und da ist es immer wieder bemerkenswert. Ich habe da wirklich so die schweren Fälle immer drin. Und die Patienten leiden dann seit vielen Jahren. Manche sagen schon seit der Kindheit. Und dann machen wir den ersten Tag. Und am zweiten Tag treffen wir uns morgens immer wieder. Und dann beginne ich immer mit einer Beschwerderunde. Ich sage dann immer so, jetzt dürfen Sie sich erstmal beschweren, was jetzt all von diesen Methoden, die wir gestern vermittelt haben, nichts geholfen hat. Und natürlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen über Nacht. Das ist jetzt nicht die Regel, dass da jeder gut schläft. Aber das sind immer schon, wenn wir da in der Gruppe sind, so 15 vielleicht, dann sind da 5 dabei, die haben ein strahlendes Lächeln da in den Bildschirm rein. und sagen, ach, es ist wie ein Wunder, so gut habe ich schon seit Jahren nicht mehr geschlafen. Und das macht natürlich viel Freude, viel Spaß, dass man da den Menschen so dann auch ja teilweise recht rasch helfen kann, obwohl sie chronisch über Jahre schon bestanden haben.
Mhm. Hängt denn die Therapieform auch vom Alter ab? Also ganz oft höre ich zum Beispiel in meinem Alltag, auch im privaten Umfeld, der Mensch ist ja jetzt schon so und so alt, da ist es auch egal, ob man da jetzt Schlafmittel nimmt, vielleicht eine Sucht entwickelt oder nicht. Spielt das eine Rolle?
Naja, jetzt müssen wir definieren, was alt ist. Also ja, ich kenne diese Position und ich vertrete sie zum Teil auch, wenn es sich um Patienten handelt, die, sage ich mal, deutlich über 80 Jahre alt sind und die ein sehr geringes Introspektionsvermögen haben, die sie vielleicht auch vom Intellektuellen her nicht unbedingt so einem psychotherapeutischen Vorgehen zugewandt sind, dann vertrete ich manchmal auch die Meinung und sage dann, naja, ob man jetzt das Schlafmittel, das da schon seit Jahren eingenommen wird, und welches eigentlich ganz befriedigend wirkt und es kommt nicht zur Dosissteigerung, das ist ein wichtiger Punkt, keine Dosissteigerung, dann kann man es auch lassen und man muss das absetzen, was dann oft mit einem Entzug einhergeht, wenn es ein primäres Schlafmittel war, dann muss man diese Strapazen des Absetzen und des Entzuges nicht auf sich nehmen. Aber in allen anderen Fällen, wenn die Betreffenden jünger sind, dann ist es völlig egal, ob da jemand 20, 60 oder 70 ist. Da kann man genau gleich helfen, psychotherapeutisch. Aber ja, es ist vielleicht so, dass die Älteren, wenn die mal 60, 70, 80 sind, die sind es vielleicht nicht so gewohnt, weil die noch eine andere Generation sind. Da hat man sich mit sich selber nicht so auseinandergesetzt. Da hat man Vorbehalte gegenüber allem, wo das Wort Psycho vorne dran steht. Und da mag es dann mal sein, dass die einen oder anderen ablehnender sind und dann lieber die Tablette hätten. Ist ja auch ein Stück weit bequemer, ne? Die Tablette. Muss man sich nicht mit sich selber auseinandersetzen, sich nicht hinterfragen, nicht irgendwelche Lebensgewohnheiten verändern. Vielleicht gibt es da ein paar mehr unter den Älteren, die das eher ablehnen. Aber von der Wirksamkeit her ist es egal, ob 20, 50 oder 70 oder.
Werbung. Jetzt geht's um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, und zwar das Kopfkissen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ganz viele wachen morgens gerädert auf und wissen gar nicht so richtig, woran es liegt. Und was bei allen Überlegungen zu Bett, Matratze und Co. oft übersehen wird, ist das richtige Kopfkissen. Das richtige Kopfkissen hat nämlich große Bedeutung für unser allernächtliches Wohlbefinden, weil wir ja jede Nacht mehrere Stunden auch genau darauf schlafen. Und da kommt, kleiner Trommelwirbel, MySheepy. MySheepy ist kein gewöhnliches Kopfkissen. Es hat nämlich eine integrierte Nackenrolle und passt sich deshalb flexibel an deine Schlafposition an, für ein ganz individuell angepasstes Liegegefühl, ganz egal wie du schläfst. Und das Besondere ist auch, dass du die Füllmenge selbst anpassen kannst, und zwar ganz alleine, unkompliziert zu Hause. Genauso findest du genau die Unterstützung, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Mehr als 200.000 Menschen schlafen schon auf MySheepy und über 10.000 Menschen haben es auf Trusted Shops mit 5 Sternen bewertet. Und jetzt kommt's! Das MySheepy Homekissen ist aktuell im Sale und ich habe zusätzlich auch noch einen Rabattcode für dich, mit dem du on top nochmal 5% Rabatt bekommst. Der Rabattcode heißt PODCAST5, also Podcast, das Wort, PODCAST, jeder Buchstabe groß und die Ziffer 5. Das Kissen bekommst du auf mysheepy.com. mysheepy.com. Da kriegst du es. Ich wünsche dir, dass du damit die nächtliche Erholung ganz neu für dich entdecken kannst und sag jetzt mal gute Nacht. Werbung Ende.
Wie ist es denn in akuten, traumatischen Situationen, wenn Schlaf auch als Bewältigungsstrategie unabkömmlich ist? Dann habe ich ja im erster Linie gar kein Schlafproblem, sondern eine Situation, die mich am Schlafen hindert. Wie ist es dann mit dem Einsatz von Medikamenten?
Also, ich sage mal, krisenhafte Lebenssituationen, die gehören zum Leben mit dazu. Die haben wir alle. Trennung, Scheidung, Tod von einer nahestehenden Person. Wir werden nicht alt werden, ohne dass wir durch solche Lebenskrisen durchgehen. Das ist ein Stück weit normal. Und es ist auch normal, dass man in diesen krisenhaften Lebenssituationen nicht so gut schlafen kann. Und ich bin ein guter Schläfer. Ich weiß, wie Schlafen geht. Und von dem her habe ich da in der Regel kein Problem. Aber wenn ich mal in so einer krisenhaften Lebenssituation war, dann lag ich auch nachts im Bett und habe mir gesagt, Mensch, jetzt mach doch mal das, was du deinen Patienten immer empfiehlst. Damit will ich eigentlich ausdrücken, das ist ein Stück weit normal und das muss man einfach akzeptieren. Und in der Regel geht es innerhalb einer kürzeren Zeit von Tagen, vielleicht wenigen Wochen, auch wieder vorüber. Immer dann, wenn man gelernt hat, mit dieser Lebenskrise umzugehen, sie bewältigt hat oder verarbeitet hat, dann wird es in der Regel auch wieder besser. Ich spreche da auch tatsächlich da nie von einer Schlafstörung. Das ist keine Schlafstörung, das ist eine Lebenskrise und es ist normal, dass man da schlecht schläft und dann vielleicht auch mal tagsüber auf dem Zahnfleisch dahergeht, weil man übermüdet ist und weil man dann erschöpft ist, wenn man es überhaupt spürt, weil man hat ja ein hohes Stresslevel dann. In so einer Lebenskrise wird viel Cortisol ausgeschüttet und dann spürt man manchmal die Müdigkeit gar nicht, die da durch den Schlafmangel hervorgerufen wird. Also da meine ich, da gehört eine gewisse Akzeptanz dazu, dass es einfach Dinge gibt, die ändern wir nicht so leicht im Leben. Auch, dass man dann mal schlecht schläft. Natürlich kann man versuchen und sollte man relativ früh dann wieder versuchen, auch ja, sich zu entpflichten, abzuschalten von diesem Problem, abends dann wieder ins Bett zu gehen und sich sagen zu können, egal was jetzt ist, wie mein Leben gerade aussieht, für jetzt mache ich Feierabend und morgen früh geht's wieder weiter, dann kümmere ich mich wieder um dieses Problem. Das ist sicherlich sehr hilfreich, diese Fähigkeit zu haben und das haben Menschen, die schlafgesund sind, die gehen abends in ihr Bett und egal wie viele Probleme das Leben gerade bietet, die lassen die vor der Schlafzimmertür und die machen innerlich Feierabend und sagen sich, für heute ist es gut, morgen geht's weiter. Und mit dieser inneren Haltung steht eigentlich dann, wenn einem gelingt, es umzusetzen, steht dem guten Schlaf eigentlich nichts im Wege. Und da arbeite ich immer mit meinen Patienten daran, dass ihnen das wieder gelingt, sodass der Schlaf wieder auftreten kann. Und du hast da vorhin so im Nebensatz hast du gesagt, das ist ja eigentlich gar keine Schlafstörung dann in so einer krisenhaften Situation. Und das erinnert mich daran, dass ich oft im therapeutischen Prozess irgendwann zu meinen Patienten sage, wissen Sie, eigentlich haben Sie keine Schlafstörung. Und dann gucken die mich immer mit großen Augen an und sagen, ja wieso, ich schlafe doch jede Nacht schlecht. Naja, sie schlafen schon schlecht, aber es liegt daran, dass sie nicht abschalten können, dass sie sich nicht entpflichten können, dass sie innerlich nicht zur Ruhe kommen und dass sie dem Schlaf nicht den roten Teppich ausrollen können. So dieser rote Teppich, wo man psychisch, gedanklich, körperlich total relaxed und entspannt ist, wo man schöne, gute, angenehme Gefühle hat von Sicherheit, von Geborgenheit. Das ist ja Entspannung und Entspannung ist die Autobahn in den Schlaf. Und bei den Menschen mit Schlafstörungen ist es auch so, wenn die abschalten könnten, oder manchmal können die das ja, und dann schlafen sie ja auch gut. Und das macht es dann deutlich, der Körper könnte schlafen. Ist also keine Schlafstörung, sondern sie hindern ihren Körper am Schlafen, weil sie nicht abschalten, sich nicht entpflichten können, weil sie nicht roter Teppich machen können für den Schlaf. Und so definiere ich das dann immer um und sage, wissen Sie, eigentlich ist es eine Abschaltstörung und gar nicht eine Schlafstörung. Viele geht da ein Licht auf und viele wissen dann, um was es eigentlich geht und auf was sie achten müssen. Und vor allem spüren sie dann auch, ich kann da selbstwirksam etwas machen. Ne? Ich kann abschalten lernen und dann ist diese Schlafstörung auch nicht mehr so gottgegeben irgendwie oder so zugeflogen, wo man keinen Einfluss drauf hat.
Das ist ein total schönes Bild. Das, was einen belastet und am Schlafen hindert, draußen zu lassen aus dem Schlafzimmer und auch dem Schlaf den roten Teppich auszulegen. Das finde ich eine ganz bezaubernde Idee und ein ganz schönes Bild und einen ganz wertvollen Tipp. Dankeschön. Ich habe neulich ein Video von dir gesehen. Da sprichst du von digitalen Angeboten der Therapie. Du hast es eben auch schon so ein bisschen erwähnt, ne? Und noch vor einiger Zeit war ich davon überzeugt, dass was Teil des Problems ist, gar nicht Teil der Lösung sein kann, ne? Dass wir jetzt mit digitalen Mitteln versuchen, unseren Schlaf zu verbessern, der ja vielleicht gestört ist durch die Digitalisierung. Vielleicht muss man das aber ganz differenziert betrachten. Was meinst du?
Ja, absolut, ne? Also in dem Fall ist ja das digitale Medium nur das Transportmittel für all die selbstwirksamen Techniken, damit die Patienten wieder einen roten Teppich ausrollen können, dem Schlaf, ne? Also wo wir die verhaltenstherapeutischen, verhaltensmedizinischen Techniken vermitteln, damit der Schlaf wieder gut auftreten kann. Und ob wir das jetzt über eine digitale Gruppentherapie machen, wo jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer oder sonst wo sitzt, oder ob wir uns da in Präsenz treffen, das ist erstmal gar nicht so entscheidend. Ich persönlich finde Präsenz immer noch schöner, weil man besseren Kontakt hat. Aber es funktioniert auch digital. Wir evaluieren das wissenschaftlich und stellen fest, es hat dieselbe Wirksamkeit, wie wenn wir im Raum zusammensitzen. Und natürlich ist es für viele erleichternder oder angenehmer, weil sie nicht so weit reisen müssen. Und deswegen melden sich die Leute viel mehr zu digital als zu Präsenzveranstaltungen an. Und das andere, was ich aber auch meine, es gibt ja solche DIGAs, also DIGAs auf Rezept, digitale Gesundheitsanwendungen. Und da werden auch diese Techniken vermittelt. Die sind dann sehr anonym, weil da ist dann irgend so ein Roboter oder sowas, der da einen durch die Anwendung führt und einem die Techniken vermittelt. Aber die sind auch wirksam, interessanterweise, ne? Also leichte bis mittelschwere Insomnien, also Ein- und Durchschlafstörungen, da kann man tatsächlich davon profitieren. Und jetzt muss man ja sagen, diese First-Line-Therapie, diese kognitive verhaltenstherapeutischen Techniken, die gibt es ja viel zu wenig in der Fläche, in unserem Gesundheitssystem. Die Patienten finden ja keine Angebote. Und da ist es eine große Erleichterung. Jetzt gibt es insgesamt 3 solcher DIGAs, die der Arzt verordnen kann auf Rezept und die Krankenkasse bezahlt. Da gibt es jetzt 3 Stück und damit gehen diese Techniken, diese verhaltenstherapeutischen Interventionen, die gehen auch in die Fläche. Es ist jetzt tatsächlich leichter zugänglich. Man kann da eher rankommen. Natürlich sind es oft die Älteren, die das nicht so gerne dann nutzen, die da Vorbehalte haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, weil es mehr Patienten erreichen kann damit.
Und ich sag mal so, lieber durchs Handy besser schlafen lernen, meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss, auch abends, als stundenlang Katzenvideos anzugucken, ne? Also wenn die Leute sowieso das Handy in der Hand haben, dann ja, gerne damit was für den Schlaf tun.
Genau.
Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Frage abschließend. Das wäre mir wichtig, dass wir da noch einmal ganz kurz drüber sprechen. Wie ist es mit dem Suchtpotenzial von Schlafmitteln?
Ja, Schlafmittel ist ja nicht gleich Schlafmittel. Es gibt ja die primären und die sekundären. Und zu den primären Schlafmitteln, da zählen wir die Z-Substanzen. Das sind solche Mittel wie Zolpidem, Zopiclon, Eszopiclon. Und die sind genauso wie die Benzodiazepine, die auch zu den primären Schlafmitteln zählen, machen die abhängig. Die führen zu körperlicher Gewöhnung. Unterschiedlich schnell. Die Benzodiazepine vielleicht ein bisschen rascher als die Z-Substanzen. Aber es gilt grundsätzlich eigentlich maximal 2x2 Wochen am Stück die Einnahme. Und länger sollte es nicht sein. Die Verschreibungspraxis in Deutschland, gerade bei den Z-Substanzen, ist eine völlig andere. Also meine Patienten kommen oft und haben das monatelang, jahrelang eingenommen und es ist dann tatsächlich eine Abhängigkeit auf Rezept, muss man sagen, weil die zu leichtfertig rezeptiert, verordnet werden. Und wir haben in Deutschland je nach Studie zwischen 1 und 2 Millionen Menschen, die an diese primären Schlafmittel gewöhnt sind. Es gibt jetzt neuere Substanzen, die haben weniger Abhängigkeitspotenzial, wie das Daridorexant beispielsweise, das kann man auch längerfristig verordnen, und das Eszopiclon, das geht nicht nur über 4 Wochen, das geht über 6 Monate, bevor es dann zu Gewöhnungen kommen könnte. Also wir haben da pharmakologisch ein paar Fortschritte. Und dann muss man sagen, die sekundären Schlafmittel, und dazu zählen wir Antidepressiva, niedrigpotente Neuroleptika, die haben nicht dieses Gewöhnungs- oder Abhängigkeitspotenzial. Die sind ein bisschen schwieriger im Handling, weil die eher einen Überhangseffekt machen können, vielleicht eher auch mal Interaktionen mit anderen Medikamenten eingehen oder bei bestimmten Erkrankungen man die nicht geben sollte, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Beispielsweise gibt es manche, die nicht so geeignet sind, oder bei Älteren ist es nicht so geeignet, weil die sich negativ auf die Gedächtnisleistung auswirken können. Aber die haben durchaus ihre Berechtigung in der Langzeitanwendung, weil es da eben nicht zur Suchtabhängigkeit, Gewöhnung kommt. Und wenn es ein Medikament sein soll, dann greifen wir sehr oft eben zu diesen sekundären Schlafmitteln. Die braucht man gar nicht in der Dosierung, wie man das bei der Depression beispielsweise braucht. Oft reichen da viel, viel geringere Dosierungen. Und dann ist auch das Nebenwirkungsspektrum gar nicht so stark ausgeprägt, weil man eben ja nicht so hohe Dosierungen dann insgesamt hat.
Ja, vielen Dank, Hans, dass du da nochmal Klarheit reingebracht hast. Das war mir wichtig, dass wir es noch einmal ansprechen. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst heute und uns allen einen wunderbaren Einblick gegeben hast in die unterschiedlichen Therapieformen. Und dann wünsche ich dir und allen anderen gute Nacht.
Dankeschön. Ich habe mich gefreut, dabei zu sein.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.